Ja, wenn man nicht alles aufschreibt, dann vergisst man die Hälfte. Man soll ja nicht nur die Info vom Landesverband weitergeben, sondern auch noch 2, 3 Sätze zu der Gemeinde sagen, aus der man kommt. Also ich bin zu 50% in Mittweida und in Freiberg angestellt, aber bin für Mittweida hier. Weiß nicht, ob ihr schon mal dort wart. Wir sind vielleicht so zwischen 60 und 70 Gottesdienstbesucher und Mitglieder. In den letzten 2 Jahren auch sehr international geworden. Einige afrikanische Studenten, eine Familie aus Pakistan, aus Venezuela, ein Ehepaar aus Chile, sie aus Deutschland. Also es ist sehr schön, aber auch nicht immer so ganz leicht mit Übersetzen und miteinander ins Gespräch kommen. Also das wäre zum Beispiel so ein Gebetsanliegen, dass es uns wirklich gelingt, unsere ausländischen Geschwister wirklich willkommen zu heißen und zu integrieren. Ein zweites Gebetsanliegen vielleicht, wir sind gerade aktuell seit vielen Jahren wieder mal an einem Alpha-Kurs dran, wo wir 6 Teilnehmer haben. Die sind zwar alle schon zumindest am Anfang des Glaubens, jetzt nicht völlig suchend oder so, aber da können wir wirklich auch dafür beten, dass diese Alpha-Kurse wirklich dazu dienen, dass sie ja im Glauben gestärkt werden, dass dann ein gutes Fundament gelegt werden kann. Und vielleicht noch ein letztes Gebetsanliegen. Wir bewegen gerade das Thema Gemeindehauserweiterung, weil wir merken, der Raum ist relativ klein, wir haben kein wirkliches Foyer, es wird ganz schön eng. Und da ist noch nicht, oder sind wir noch ganz in der Findungs- und Suchungsfrage, was will Gott, was will die Gemeinde, was ist möglich? Also das wäre vielleicht auch noch so ein Gebetsanliegen, was uns gerade beschäftigt, wie geht's mit unseren Räumlichkeiten weiter? Also das vielleicht mal so 2, 3 Sachen zu uns als Gemeinde. Wer dann noch weitere Fragen hat, darf hinterher gerne auf mich zukommen. Dann legen wir los. Reich Gottes wurde schon gesagt, soll heute das Thema sein. Wir hatten in Mittweida gerade eine Predigtreihe über das Thema Reich Gottes und das war letzte Woche meine Abschlusspredigt und ich habe gedacht, die passt auch so gut. Da muss man jetzt nicht alle anderen Predigten gehört haben. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ich möchte mit der Frage beginnen, wenn euch jemand fragt, jemand, der vielleicht mit Glauben nichts am Hut hat, über was hat denn eigentlich Jesus am meisten gesprochen? Was war sein Kernanliegen? Was würdet ihr sagen? Mal kurz drüber nachdenken. Was war das wichtigste Anliegen von Jesus? Ihr dürft gern, wenn ihr wollt, was laut sagen, wenn ihr einen Gedanken habt. Über was hat Jesus am meisten gesprochen? Aha, Endzeitthemen, Hölle, kommt bei Jesus immer mal wieder vor. Genau.
Beziehung, Mensch zu Gott und Mensch zu Menschen.
Beziehungen, ganz wichtig. Ja, Gleichnisse, gerade bei Lukas haben wir ganz viele Gleichnisse. Ich glaube, in der Theologie ist man sich ausnahmsweise mal einig, was der Kern von Jesu Botschaft war. Und das war definitiv dieser Begriff Reich Gottes, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Also über nichts hat Jesus so häufig gesprochen wie übers Reich Gottes. Ich lese einfach mal 4, 5 Verse vor. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Lasst die Kinder zu mir kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Oder wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Und in letzter noch, Jesus sandte seine Jünger aus, zu predigen, und was sollen sie predigen? Das Reich Gottes und die Kranken heilen. Und so können wir noch ganz viele Verse aufzählen. Das Reich Gottes war definitiv die Kernbotschaft von Jesus. Und da möchte ich mit euch heute über 3 Punkte nachdenken. Und zwar über Jesus und das Reich Gottes. Also in Jesus bricht das Reich Gottes an und wird erfahrbar. Der zweite Punkt wird sein, das gegenwärtige Reich Gottes und ich. Also was hat's mit mir zu tun? Haben wir heute ja schon ein bisschen zeugnishaft was davon gehört. Und der dritte Punkt dann Reich Gottes und die Gemeinde. Wie stehen die im Zusammenhang? Ich steige gleich mal ein mit dem ganz relativ kurzen Bibeltext, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen. Lukas 17, die Verse 20 bis 21. Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete ihnen, Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Auch wenn das Reich Gottes ja eigentlich noch eine zukünftige Größe ist, also etwas, das ja noch kommen wird. Das Reich Gottes ist ja auf dieser Erde jetzt noch nicht so aufgerichtet, dass alle Menschen sagen würden, ja natürlich, wir leben hier im Reich Gottes. Und ich meine, wenn wir die Nachrichten schauen, da geschieht zu vieles auf dieser Erde, was den Werten des Reich Gottes widersprechen würden. Also auf der einen Seite ist Reich Gottes etwas Zukünftiges, etwas, worauf wir warten. Und dennoch sagt aber Jesus hier, dass das Reich Gottes mitten unter den damaligen Menschen war. Wie ist das zu verstehen? Ich glaube, dass die einzige sinnvolle Antwort die ist, dass Jesus das letztlich auf sich bezogen hat. Also sprich, die Werte und das Wesen des Reiches Gottes, die werden in dem Leben und der Verkündigung von Jesus deutlich sichtbar und auch ganz konkret. Also seit Jesus vor 2000 Jahren in Israel gewirkt hat, kann das Reich Gottes von Menschen ganz konkret erfahren werden. Obwohl es eigentlich noch eine zukünftige Größe ist, obwohl es ja noch aussteht. Aber da Jesus unter diesen Menschen gelebt hat, wurde das Reich Gottes plötzlich ganz konkret. Man könnte sagen, ohne Jesus kein Reich Gottes. Jesus hat also nicht einfach nur von einem kommenden Reich gesprochen und vertröstet und gesagt, wartet schön, irgendwann kommt es mal, sondern hat letztlich gesagt, mit mir ist es zum Teil schon angebrochen. Also es ist wie schon ein Stück vorweggenommen. In Jesu Wirken und Reden haben die Menschen damals ganz konkreten Eindruck vom Reich Gottes bekommen. Jesus machte deutlich, welche Werte es zum Beispiel sind, indem er sich den Armen zugewendet hat, den Schwachen, den Sündern, den Ausgestoßenen, den Trauenden. Jesus hat vorgelebt, was es heißt, barmherzig zu sein, Mitleid zu haben, Güte, Großherzigkeit, Anteilnahme und Wertschätzung. Der evangelische Theologe Jürgen Moltmann hat es so formuliert, wo Kranke gesund werden und Verlorene gefunden, wo Verachtete angenommen und Arme ihre Würde entdecken, wo Erstarrte lebendig werden und das alte, müde Leben wieder jung und fruchtbar wird, da beginnt das Reich Gottes. Es beginnt wie eine Saat. Seine Keime sind schon in dieses Leben gesenkt und so ist es erfahrbar. Also Jesus bringt das Reich Gottes auf eine einzigartige Art und Weise zu uns Menschen und führt uns in die Schönheit dieses Reiches ein. Und das Reich Gottes macht letztlich Jesus zum Herrn, zum Retter und Befreier für uns alle. Also wenn wir dieses geheimnisvolle Reich Gottes näher kennenlernen wollen, dann müssen wir uns mit Jesus beschäftigen. Dann brauchen wir bloß auf ihn zu sehen. Also seit Jesu kommen, ist das Reich Gottes sozusagen am Anbrechen. Schon jetzt erfahrbar, aber noch nicht vollendet. Noch nicht für jedermann erfahrbar. Noch ist es erst im Glauben an Jesus und im Wirken des Geistes erkennbar. Aber so manche dieser Früchte vom Reich Gottes, die wachsen in dieser Welt und sind sichtbar für die Menschen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das gegenwärtige Reich Gottes und ich. Also was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Wie kann ich Reich Gottes ganz konkret erfahren? Ich glaube, neben ganz vielen anderen Begriffen sind mir drei Begriffe wichtig geworden, über die ich mit euch nachdenken möchte. Über gefunden werden, über Freiheit und über Sehnsucht. Wenn wir an die drei Gleichnisse in Lukas 15 denken, verlorene Schaf, verlorene Münze und der verlorene Sohn, da geht's im Reich Gottes drum, um die Freude Gottes über das Wiederfinden. Der Sohn, der zurückkehrt, das hundertste Schaf und die eine Münze, die die Frau wiedergefunden hat. Und Umkehr und Buße, wie man das ja früher so genannt hat, das Wort Buße kennt man ja heute in den jüngeren Generationen vielleicht nicht mehr so, ist nach diesen Geschichten eigentlich nichts anderes als einfach, ich lasse mich finden. Heimkehren aus der Entfremdung und letztlich, ich stimme ein in die Freude Gottes, der wieder was gefunden hat. Also es heißt, sich bewusst zu machen, hey, da ist einer, der sucht nach mir. Dem bin ich wichtig. Der lässt sogar 99 Schafe zurück, um nach mir zu suchen, da ich verloren gegangen bin, da ich mich verirrt habe oder da ich vielleicht abgehauen bin. Also beim Schaf wissen wir nicht, ob es absichtlich weggegangen ist oder ob sie es einfach verirrt hat. Egal, ob ich einfach auf Abwege geraten bin oder ob ich vielleicht auch bewusst gesagt habe, ich will gerade nichts mehr mit Gott zu tun haben. Gott geht dir nach und Gott will dich finden, weil du ihm wertvoll bist. Also wo wir diese Lebenslust Gottes in seiner Freude über uns erfahren, weil er uns wieder gefunden hat, da ist dann Reich Gottes nicht irgendwie so eine fremde Herrschaft, die uns niederdrückt, die uns einengt, die uns gefangen nimmt, sondern es ist eine Lebensquelle. Eine Quelle, aus der wir immer schöpfen dürfen. Lebensmut, Vitalität, Zuversicht, Freude, Frieden, Kraft und alles andere, was wir brauchen, um in dieser oft gnadenlosen Welt nicht unterzugehen. Und apropos Fremdherrschaft, da wären wir beim zweiten Punkt. Reich Gottes ist nicht wie so eine Fremdherrschaft, der wir uns einfach im Gehorsam ständig fügen müssen, sondern Reich Gottes macht uns frei. Als Jesus relativ zu Beginn seines Dienstes mal in der Synagoge war, da hat er aus einer Schriftrolle von Jesaja einen Abschnitt vorgelesen. Und dann dazu einige Worte gesagt. Ich lese euch mal das vor. Die Lukas 4, die Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit, um Blinden das Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen und zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Also dieser Text aus dem Propheten Jesaja hat er vorgelesen und letztlich hat er dann auch wieder mit sich in Verbindung gebracht. Und zweimal ist in diesem kurzen Text von Freiheit die Rede. Also die Gefangenen, die Geknechteten sollen frei werden. Und was ich übrigens ganz interessant finde hier, dass Jesus mitten im Satz aufhört, als er Jesaja vorliest. Weil in Jesaja geht der Satz eigentlich noch weiter, da heißt es, um ein Jahr des Wohlwollens, also ein Gnadenjahr auszurufen und einen Tag der Rache unseres Gottes. Also Jesus hört mitten im Satz auf, finde ich ganz spannend, dass er einfach diesen zweiten Teil von der Rache Gottes lässt er einfach weg. Er lenkt den Fokus nur auf diese positiven Verheißungen, auf die Heilung, auf die Freiheit und das Gnadenjahr Gottes, während er den Gedanken eines rachsüchtigen Gottes einfach weglässt. Der Mensch erlebt in seinem Leben ja ganz viele Zwänge. Wir erleben vieles, was uns einengt, was uns bedrückt, was uns gefangen nimmt. Das können Sorgen sein, das kann unsere Schuld sein, Ängste, vielleicht auch Vorschriften oder soziale Normen, wie man so zu leben hat in dieser Gesellschaft. Das können Erwartungen von anderen Menschen sein, die an uns gestellt werden oder Erwartungen, die ich selber an mich stelle. Es kann Leistungsdenken sein. Ich muss doch immer perfekt sein, ich muss immer Leistung bringen. Oder der Vorsatz, ich muss doch bei allen gut ankommen, mich müssen alle mögen. Oder es können auch Süchte sein, die mich gefangen nehmen. Bestimmt gibt es noch viel mehr, aber ihr seht, dass das eine Menge Dinge sind, die uns Menschen einengen und gefangen nehmen können. Ich weiß nicht, ob du dich in so einem Bereich vielleicht gerade auch so gefangen fühlst oder so ein beklemmendes und einengendes Gefühl hast, wo du dich gefesselt fühlst und vielleicht schon seit Monaten oder Jahren versuchst, davon freizukommen, aber ohne Erfolg. Ich glaube, Reich Gottes zu erfahren, bedeutet unter anderem auch, in solchen Dingen Freiheit erleben zu dürfen. Und ich glaube, dass Jesus uns auch von so manchen Lebenslügen freimachen möchte, die uns bedrücken und einengen. Und ich glaube auch ganz bewusst von manchen religiösen Lebenslügen. Wie kann es sein, dass so manche Christen sich nicht frei fühlen? Gerade aufgrund ihres Glaubens sich eingeengt und eingezwängt fühlen. Und wir erleben es ja, immer mehr junge Christen diesen Drang verspüren, aus der Enge des Glaubens oder manchmal auch aus der Enge der Gemeinde auszubrechen. Für die Glaube und Enge eben ganz stark miteinander verknüpft ist und sie sich erdrückt und gefangen fühlen. Und ich glaube, wenn dich dein Glaube nicht frei macht, ich glaube, dann stimmt was mit dem Glauben nicht. Wenn dein Glaube dir in erster Linie ein schlechtes Gewissen einredet, dann ist das ein kranker Glaube. Paulus sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und Jesus sagte, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Also wirklich, nicht nur ein bisschen, ihr seid frei. Und darum die Frage, wie frei fühlst du dich in deinem Leben, in deiner Gottesbeziehung, in deinem Glauben? Wie viel durftest du schon von diesem Wesensmerkmal des Reiches Gottes erleben? Davon, wie Gott dir die Last genommen hat, eben manch selbst auferlegte Vorstellungen und Lebenssätze oder eben auch Glaubenssätze. Wo sehnst du dich nach Freiheit? Wo fühlst du dich noch wie so ein Gefangener, dem Jesus eigentlich diese Freiheit verkündigen möchte? Und ja, manchmal ist der erste Schritt, diese Verkündigung oder diesen Zuspruch einfach mal zu hören und anzunehmen und ein zweiter Schritt dann, sich ganz konkret von diesen Fesseln zu lösen. Manchmal stelle ich mir vor, dass wie ein bisschen das bei diesem Bild so ist. Also da ist man gekettet, so ein Vorhängeschloss noch dran. Und ich stelle mir dann vor, da kommt jemand und schließt das Schloss auf. Aber was passiert dann? Die Ketten fallen ja noch nicht sofort ab, nur weil man jetzt das Schloss aufmacht. Man muss die Ketten ablegen. Solange wir das nicht tun, sind wir immer noch von den Ketten eingeengt, auch wenn das Schloss offen ist. Und so habe ich manchmal den Eindruck, dass es auch manchen Christen so ergeht, dass Jesus mit dem Schlüssel kommt und das Schloss aufmacht, aber man die Ketten immer noch dran lässt. Und ich glaube, dass es dazugehört, diese Ketten dann abzulegen. Und dass es falsch ist, ich meine, manche Christen glauben ja, das muss so sein. Seit 40 Jahren fühlt sich das so an, so eingeengt. Das muss doch so sein als Christ. Und haben Angst, diese Ketten abzulegen. Wenn das bei dir der Fall ist, dann möchte ich dir Mut machen, vielleicht mit einem Seelsorger oder Seelsorgerin darüber zu reden. Weil wenn Jesus das Schloss aufmacht, dann dürfen auch die Ketten weg. Und ja, es ist auch gut möglich, dass nicht jede Kette in unserem Leben gelöst wird. Dass wir auch lernen müssen, mit manchen Ketten zu leben, die uns zugemutet werden. Auch das kann passieren. Aber auch hier kann das in eine Art Freiheit führen. Also, dass ich die Freiheit finde, trotz der Kette mich frei zu fühlen. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber angenommen, da kommt vielleicht immer wieder in einem Bereich dieselbe Art von Sorgen in deinem Leben auf, die dich gefangen nimmt. Und irgendwann merke ich aber, hey, ich finde jetzt einen Umgang damit und ich habe die Freiheit, trotz dieser Sorge fröhlich und hoffnungsvoll Jesus nachzufolgen. Also mich trotz dieser Sorgen, indem sie nicht fesseln und handlungsunfähig machen zu lassen. So wie Paulus gelernt hat, trotz Anfeindungen und manchmal ganz widrigen Umständen fröhlich zu bleiben. Er hat den Korinthern geschrieben, in allem sind wir bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben. Ratlos, aber nicht verzweifelt. Verfolgt, aber nicht verlassen. Zu Boden geworfen, aber nicht am Boden zerstört. Also das sind viele Umstände im Leben von Paulus als Missionar, die ihn einengen, die es ihm schwer machen, die ihn aber nicht gefangen nehmen. Also trotz Bedrängnis, obwohl er ratlos ist, obwohl er verfolgt wird, obwohl er sich manchmal wie zu Boden geworfen fühlt, erlebt er gleichzeitig eine andere Wirklichkeit in seinem Leben. Erlebt er Hilfe und Freiheit, weiter diesen anstrengenden Dienst als Apostel zu tun. Also auch das kann geschehen, dass wir trotz Ketten uns eigentlich in Freiheit wissen. Und noch ein letzter kurzer Gedanke zu dem Thema der Freiheit. Wenn wir mal ans Volk Israel denken, so der offizielle Startpunkt, sage ich mal, des Volkes Israel, war ja der Auszug aus Ägypten. Da ging es ja richtig los mit dem Volk Israel. Also das heißt, der Start des Volkes Israel begann mit Befreiung. Mit dieser Erfahrung, da ist ein Gott, der uns Freiheit schenkt und der uns in die Freiheit führt. Und jetzt noch der dritte Begriff, die Sehnsucht. Ich glaube, dass ganz vieles, wenn es ums Reich Gottes geht, mit Sehnsucht beginnt. Sehnsucht nach der Aufrichtung des Reiches Gottes. Die Sehnsucht nach einer heilen Welt unter der fürsorglichen Herrschaft Gottes. Ich glaube, dass diese Sehnsucht uns motiviert, hier und heute schon so zu leben, wie es eben dem Reich Gottes entspricht. Ich glaube, dass diese Sehnsucht wirklich ein starker Motivator sein kann, damit sich, und wenn vielleicht manchmal auch nur im Kleinen, aber doch so manches in dieser Welt zum Besseren verändert. Jetzt können wir sagen, naja, wozu soll man diese Welt verbessern oder verändern? Geht doch eh alles in Bach ab und irgendeines Tages macht doch Gott sowieso alles neu. Ich glaube, dass es dennoch Sinn hat, sich zu investieren, dass auch hier auf dieser Erde sich was verändert, weil ich glaube, dass es eine gewisse Kontinuität zwischen dieser Erde und der neuen Erde geben wird. Ich vergleiche das gern mit dem Bild einer Geburt. Also da ist in der Mutter das Lebewesen am Entstehen im Bauch und dann kommt's bei der Geburt auf diese Welt, obwohl es ja vorher schon auf dieser Welt war, aber halt noch verborgen im Mutterbauch. Da ist natürlich eine Kontinuität zwischen dem Ungeborenen und dann dem geborenen Menschen. Und so glaube ich, dass es auch eine gewisse Kontinuität zwischen dieser Erde, auf der wir jetzt leben, und der neuen Erde geben wird. So dass alles, was wir hier zum Guten investieren, dass es in irgendeiner Art und Weise auch eine gewisse Bedeutung für die zukünftige Welt hat. Wie auch immer Gott das machen wird. Aber ich glaube nicht mehr, dass Gott hier alles komplett zerstören wird und was ganz, ganz Neues macht, was nichts mehr mit dieser Erde zu tun hat. Ich glaube, da wird eine gewisse Kontinuität sein. Sehnen wir uns also danach, das Reich Gottes, dass das Reich Gottes diese Erde Stück für Stück heilt und verwandelt. Und dass wir dabei Werkzeuge Gottes sind. Werkzeuge der Heilung, der Veränderung, der Freiheit, der Liebe und der Freude. Wo sehnst du dich also nach dem Reich Gottes? Wofür schlägt dein Herz? Und wo erlebst du schon ganz konkret, ich sag mal, diese Vorwegnahme des Reiches Gottes auf dieser Erde? Kommen wir zum letzten Punkt. Was hat das gegenwärtige Reich Gottes mit der Gemeinde zu tun? Ich möchte mit einem Zitat von einem anglikanischen Pastor beginnen. Der hat ein Buch geschrieben, Die provozierende Kirche. Und da schreibt er, christliche Gemeinden sollen Ort sein, an denen Menschen beginnen können, zu verstehen, zu spüren und zu erleben, wie es ist, unter Gottes Herrschaft zu stehen und wie eine Gemeinschaft aussieht, die wirklich in Jesu Reich lebt. Gemeinden sollen wie so kleine Abbilder des Reiches Gottes sein. Also hier, wenn Menschen in unsere Gemeinden kommen, sollen sie einen Vorgeschmack dessen erleben, was eines Tages kommen wird. Also wir sind so eine Art, wie so ein Trailer. Ich meine, wenn man einen neuen Film sich anschauen will, guckt man bei YouTube den Trailer an. Was kommt in den Film vor? Wird das wohl mein Geschmack sein oder nicht? Wenn der Trailer schlecht ist, gehe ich nicht ins Kino. So. Und genau das ist eigentlich, was Gemeinde ist. Menschen sollen hier ein Stück weit einen Eindruck bekommen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Was die Werte, was das Wesen des Reiches Gottes ist. Was es heißt, angenommen zu werden. Was es heißt, einander in Würde zu begegnen. Was es heißt, Versöhnung zu leben. Und gemeinsam auch Befreiung zu erfahren. Also in der Gemeinde soll zum Beispiel Liebe nicht einfach ein Wort sein, über das wir häufig singen oder predigen, sondern es soll Fleisch werden, es soll Wirklichkeit werden. In den Gemeinden sollen Menschen einen Platz finden, die sonst in der Gesellschaft nirgends einen Platz finden. Wenn nicht bei uns, wo dann? Also hier dürfen und sollen Menschen Annahme finden, die sonst nur Ablehnung erfahren. Das heißt, Reich Gottes wird in der Gemeinde nicht zuerst dort erfahren, wo es vielleicht unerklärliche Phänomene oder Wunder gibt, sondern zuallererst in der liebevollen Annahme untereinander. Und natürlich wird auch da Reich Gottes in der Gemeinde erfahren, wo dann Menschen diesem Gott begegnen, und in der Gegenwart Gottes aufblühen, wo sie frei werden. Darum schreibt nochmals dieser Theologe Jürgen Moltmann, dass eine Kirche immer auch eine befreiende Kirche sein muss. Er schreibt, wenn eine Kirche nicht eine evangelisierende und eine befreiende Gemeinschaft ist, dann ist sie weder Christi-Kirche noch sonst irgendeine Kirche. Also wir müssen uns die Frage stellen, erleben Menschen, die in unsere Gemeinschaft kommen, erleben sie in unseren Gemeinden Befreiung? Werden sie hier aus der Enge des Lebens herausgeführt, in die Freiheit? Und damit meine ich natürlich nicht einfach in eine x-beliebige Freiheit, in eine völlig losgelöste Autonomie, sondern in der Freiheit in der Gegenwart Gottes. Denn nur in der Gegenwart Gottes kann ich wirklich frei werden. Und das ist also unser Auftrag. Evangelisieren bedeutet demnach, Menschen in diesen heilsamen Raum hineinzuführen, wo sie von Gott Befreiung erleben, Heilung, Kehrtwende und dann auch eine Neuausrichtung in ihrem Leben, wo Gott sie dann in die Nachfolge ruft und sie selber wieder gebraucht, um andere Menschen in diesen Heilsraum einzuladen. Also wenn eine Gemeinde keine heilsame Wirkung hat auf die Menschen, die kommen, dann stimmt was mit der Gemeinde nicht. Was können wir also tun, damit Menschen das bei uns erleben? Natürlich, ich kann weder Menschen heilen, ich kann Menschen auch nicht zum Glauben führen oder befreien. Das ist letztlich die Aufgabe des Heiligen Geistes. Aber ich glaube, wir können Rahmenbedingungen schaffen, die das entweder verhindern oder begünstigen. Eine zum Beispiel auf ständig korrekte, fromme Moral getrimmte Gemeinde, die verhindert meines Erachtens so einen Heilsraum. Weil man ständig unter Druck steht, man muss doch alles richtig machen, ich muss fromm genug leben, damit ich ja nirgends irgendwo anecke. Ich verhalte mich dann vielleicht äußerlich christlich und vorbildlich, aber frei und heil werde ich dadurch nicht. Das ist nicht Reich Gottes, das ist dann einfach Moral oder vielleicht Religion. Und das sind meines Erachtens zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach mal dieses Statement, wenn Menschen hierher kommen, zu sagen, hey, es ist gut, dass du da bist. So wie du bist, mit all dem, was du mitbringst. Du bist hier richtig und du bist willkommen. Und du darfst so sein, wie du bist, Punkt. Und nicht, gut, dass du da bist, aber es wäre schön, wenn du das nächste Mal doch bitte ein bisschen pünktlicher wärst, dich ein bisschen besser kleidest, nicht vor dem Gottesdienst rauchst und beim Lobpreis mehr mitsingst. Das nimmt einem schon die Freiheit, das engt ein und das lenkt letztlich vom Wesentlichen ab, nämlich Gott zu begegnen. Und ich glaube, viele Menschen haben hier eine sehr sensible Antenne. Die spüren es ab in einer Gemeinschaft, ob solche unterschwelligen Erwartungen oder sogar Vorschriften, ob es die gibt. Und ich glaube, dass das einer der Hauptpunkte ist, warum Menschen die Gemeinde verlassen. Weil sie sich eingeengt und manchmal sogar bedrängt fühlen von unserem hohen moralischen Anspruch, den wir an uns gegenseitig haben. Eben ständig diesen Eindruck zu haben, ich genüge nicht diesem frommen Bild, wie doch ein Christ leben sollte. In einem solchen Umfeld, glaube ich, kann ein Mensch aber nur sehr schwer aufblühen. Das ist wie mit einer Pflanze, die braucht, der Topf muss groß genug sein, die muss gewissen Freiheit haben, damit die Pflanze wachsen kann. Wenn der Topf zu klein ist, dann wächst die Pflanze nicht mehr. Und ich glaube, so ist es auch bei uns Gemeinden, wenn wir es zu eng machen, dann wachsen wir nicht. Und darum, glaube ich, beginnt ganz vieles mit der Annahme, Menschen einfach anzunehmen, wie sie sind. Ob gesellig oder eher in sich gekehrt, ob sie fröhlich sind oder eher melancholisch, ob sie viele Wunden mitbringen, Päckchen, die sie schleppen, ob sie gute oder vielleicht auch schlechte Angewohnheiten haben, ob sie mit uns einer Meinung sind oder vielleicht ganz anders ticken, ganz andere Ansichten vertreten, völlig egal. Sie sollen willkommen